Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast. Heute mit dem Thorsten. Hallo Thorsten.
Morgen Daniel.
Ja, ich habe gesehen, wir haben uns über die letzten Wochen uns nicht so viel unterhalten. Die letzte Folge war mit dem Daniel und Melinda über den Weihnachtsgeschenkekauf mit Smartphones. Und diese Woche beschäftige ich mich mit dir und mit Leserpost. Ich würde dich da schon so ein bisschen rascheln.
Ja, so ein bisschen was haben wir bekommen und wir sind ja die Internet-Ausdrucker. Ganz einfacher Grund, wir haben hier keinen Rechner in dem Raum, wo wir gerade den Podcast aufnehmen. Ja, wir haben in der Tat ein bisschen Feedback von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Wenn ihr auch was schicken wollt, podcast@teltarif.de. Kommt alles in ein zentrales Postfach und die Podcast-Redaktion schaut sich das an und wertet das natürlich auch aus. Ein Feedback von euch haben wir bekommen, jetzt kriege ich auch gerade schon wieder das Signal hier, lauter. Wir sollen lauter sein. Ja, wir experimentieren noch ein bisschen mit unserem Equipment, mit dem Mikrofon, mit der Anrichtung. Wir sind halt originär eine Online-Redaktion, weniger ein Hörfunkstudio. Deswegen müssen wir uns das alles erst ein bisschen aneignen, ein bisschen experimentieren mit der Technik etc. pp. Aber unter anderem Sandor hatte das als Feedback geschrieben, dass wir ein bisschen lauter aufnehmen sollen. Wir versuchen es, wir arbeiten dran. Wir haben auch den letzten Podcast, glaube ich, noch mal ein bisschen technisch nachoptimiert. Frank hat uns sehr viel inhaltliches Feedback zu dem vorletzten Podcast geschickt. Da ging es um die Mobilfunkgeschichte, wo er seine Erfahrungen mit O2 in Berlin und im ländlichen Bereich und mit Vodafone etc. pp. Geschickt hat. Sowas bitte auch immer, auch wenn wir es hier nicht ausführlich vorlesen. Also es ist mal eben eine DIN A4-Seite, die der Frank uns geschickt hat. Vielen Dank dafür, aber es ist nettes inhaltliches Feedback. Mehrere Leute haben uns darauf hingewiesen, dass wir noch nicht bei iTunes gelistet sind. Danke für den Hinweis. Wissen wir. Würden wir gerne anders machen. Wir arbeiten auch dran, aber irgendwo hakt es da noch im Hause Apple oder wo auch immer. Ich habe keine Ahnung. Und Daniel, Frage an dich. Der Jürgen fragt uns, wir sprechen hier häufiger mal von Shownotes. Was ist das? Wie komme ich daran? Etc. pp. Erzähl mal was dazu.
Genau. Also erstmal vielen Dank auch für die Frage. Für alle Fragen natürlich. Gerne weiterhin Fragen. Habt ihr Thorsten ja schon so ein bisschen angesprochen. Und zu den Shownotes an sich sei gesagt, wenn man das Ganze zum Beispiel jetzt auf seinem Android-Smartphone über Podcast Addicted abonniert, ist eine App, die kann sich kostenfrei runterladen. Da werden sozusagen automatisch die Shownotes angezeigt. Shownotes an sich bestehen einfach insofern aus 3, 4 Links, je nach Folge eben. Und das sind einfach weiterführende Links zu Themen, die in der Sendung angesprochen werden. Die bekommt ihr ganz einfach sozusagen, wenn ihr das Ganze über einen Podcast-Client abonniert, wie eben Podcast Addict auf dem Android-Smartphone oder auf eben auch andere Apps. Alternativ könnt ihr die ganzen Shownotes so einsehen, wenn ihr entsprechend einfach auf teltarif.de/podcast geht und da sind sozusagen alle Podcasts aufgeführt und in Klammer jeweils hinter der Folge steht zum Artikel. Da einfach draufklicken, gelangt ihr sozusagen direkt in den Podcast-Artikel und habt da weiterführende Links, weiterführende Informationen und könnt euch einfach noch ein bisschen einlesen und euch weiter informieren. Das ist eigentlich, sei es eigentlich gesagt zu den Shownotes. Also viel mehr Magic ist da nicht dahinter, aber ist auf jeden Fall immer ganz cool, wenn man sich da ein bisschen weiter informieren kann. Und das ist ja auch so ein bisschen das Ziel, dass wir euch eben sozusagen auch ein paar Anreize geben und vielleicht ein paar Impulse und ihr das dann eben euch entsprechend nachher nochmal ein bisschen weiterführend durchlesen könnt, wenn es euch denn interessiert.
Genau, und gerade bei Tarifen, die der andere Daniel ja viel macht, können wir da viel mit Shownotes arbeiten, weil alle Tarife wirklich en Detail hier auseinanderarbeiten, würde den Rahmen sprengen. Und was wir in den Shownotes auch noch machen können, ist euch nette Hints zu Bilderstrecken beispielsweise geben, wo wir ein bisschen hinter die Kulissen geschaut haben. Da kann ich zwar hiervon erzählen, aber sehen könnt ihr es halt leider nicht. Ein Feedback haben wir noch bekommen auf verschiedenen Kanälen, dass euch die Podcasts bisher ein bisschen allgemein waren. Ja, das waren sie. Das ist auch so geplant gewesen für die 10 Folgen, die wir geplant haben. Wir nehmen euer Feedback aber durchaus auch dann mal zur Kenntnis und haben heute unseren Plan umgeworfen und machen einen aktuellen Podcast. Richtig, Daniel?
Genau, also es war eigentlich eher so angedacht, so ein bisschen was Weihnachtliches zu machen, so zum Beispiel, wie ziehe ich mein Smartphone auf ein neues um oder so. Aber das Thema erstmal beiseite geschoben, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt behandelt. Heute soll es so ein bisschen darum gehen, die Vectoring-Entscheidungen, Thorsten. Und da habe ich mir dich sozusagen ins Studio eingeladen, um da mal so ein bisschen drüber zu reden. Vielleicht zunächst mal, was ist überhaupt Vectoring? Da haben wir uns ja so in der zweiten Folge, beziehungsweise in der ersten offiziellen Folge, drüber unterhalten. Das war so ein bisschen unter dem Claim 50 Mbits bis 2018. Und da haben wir eben die ganzen verschiedenen Anschlussarten behandelt, eben auch Glasfaser und eben auch Vectoring DSL. Vielleicht möchtest du da einfach nochmal einen ganz kurzen Anreißer geben, was denn überhaupt Vectoring ist und für was das sozusagen von Nutzen ist.
Vectoring ist eine technische Erweiterung von VDSL. Sprich, das Thema ist so in etwa vor 3 Jahren aufgekommen. Da ist das erste Mal Vectoring sozusagen im Markt aufgepoppt in der Wahrnehmung. Und Vectoring hat die Möglichkeit, dass es auf der Leitung zum Kunden Störgeräusche wegfiltert. Durch das Wegfiltern dieser Störgeräusche kann die Leitung schneller werden, mehr Kapazität anbieten. Also zum Vergleich, eine normale VDSL-Leitung kann dem Kunden maximal 50 Mbit im Downstream und 10 Mbit im Upstream liefern. Ein bisschen darüber geht zwar, aber es vermarktet keiner. Mit Vectoring hast du theoretisch die Möglichkeit, dem Kunden 100 Mbit im Downstream, aber noch viel wesentlicher, 40 Mbit im Upstream zu liefern. So, und wie gesagt, Vectoring ist das erste Mal so vor 2-3 Jahren aufgepoppt. Es gibt eine Vectoring 1-Entscheidung, heißt die mittlerweile. 1 deswegen, das ist die erste. Jetzt haben wir gerade die zweite bekommen. Und es geht im Prinzip ums Gleiche, aber trotzdem um was Verschiedenes.
Okay, interessant. Jetzt sind da verschiedene Akteure wahrscheinlich im Spiel sozusagen. Die Telekom ist da wahrscheinlich ein wichtiger Akteur und die anderen Betreiber, die so auch ein bisschen was vom Kuchen abhaben wollen. Kannst du mal sagen, wie dieser Verteilungskampf sozusagen vonstatten geht?
Ja, der Verteilungskampf ist, Telekom will alles, die Wettbewerber wollen natürlich auch nicht dabei auf der Strecke bleiben. Also ganz konkret geht es jetzt bei dieser Vectoring 2-Entscheidung darum, wer die Kabelverzweiger, das sind diese grauen Kästen, by the way.
Schöne Bilderstrecke gibt es dazu.
Genau, ich wollte gerade sagen, da sind wir wieder bei den Shownotes, da geben wir euch eine Bilderstrecke in den Shownotes. Diese grauen Kästen auf der Straße, da sind die VDSL-Anschlüsse drin. So, und in diesen grauen Kasten kann pro Kasten nur ein Anbieter VDSL-Vectoring realisieren, das hat technische Gründe. Diese Kästen im Nahbereich der Vermittlungsstellen, da geht es so um Radius von etwa 550 Meter. Die möchte die Telekom exklusiv vermarkten, ausbauen. Heißt für die Wettbewerber, sie können diesen Bereich nicht ausbauen. Das schmeckt denen natürlich überhaupt nicht, weil dieser Nahbereich der Vermittlungsstellen ist ein sehr lukrativer Bereich. Das sind in der Regel Innenstadtbereiche. Die Vermittlungsstellen stehen in der Regel in sehr dicht bebauten Gebieten. Auch die Wettbewerber wollen da natürlich anbieten, schnelle Internetanschlüsse anbieten, am liebsten gleich per Glasfaser. Wollen sie auch weiterhin machen. Also sie wollen gar nicht mal unbedingt VDSL Vectoring einsetzen, sehen sich aber jetzt genötigt, auch Vectoring zu machen, um der Telekom ein bisschen Paroli zu bieten.
Ganz kurz, gibt es da irgendwelche sinnhaften Argumente, wo du sagen würdest, okay, da kann ich die Telekom in dem Punkt verstehen, das bringt auch Vorteile für den Kunden eventuell, oder ist es einfach sozusagen rein aus, aus eigenem Antrieb, egoistisch getrieben, das ganze Motiv?
Ja, die Telekom hat ein natürliches Interesse, als Ex-Monopolist ein Monopol wieder zu erlangen, aber das wäre ein bisschen platt, das wirklich so stehen zu lassen. Also am Ende des Tages bringt es auf der einen Seite natürlich schon Vorteile für den Kunden, wenn dieses Vectoring im Nahbereich jetzt kommt. Nämlich einfach, was ich eben gesagt habe, 100 statt 50 Mbit im Downstream und 40 statt 10 Mbit im Up. Es werden auch mehr Kunden als bisher überhaupt VDSL bekommen. Die Telekom gibt eine Zahl von etwa 6,1 Millionen Haushalten an, die sie mit VDSL Vectoring durch diesen Schritt erschließen wollte. Wollte, kommen wir gleich noch zu, warum. Heute hat in diesem Bereich allerdings oder haben in diesem Bereich schon viele Kunden schnelles Internet, VDSL oder Kabel, eben weil es Innenstadtbereiche sind. Und das ist genau der Punkt, der auch die Wettbewerber ärgert. Also die Wettbewerber sagen so 4,5 bis 5 Millionen dieser 6 Millionen Haushalte können heute schon schnelles Internet bekommen. Da muss man überhaupt nicht investieren, und um auch dieses Breitbandziel von 50 Mbit zu erreichen, was ja erstmal über allem schwebt bis 2018. Also das ist so das größere Ärgernis eigentlich.
Zur Zwischenfrage, du hast gesagt, immer so die Wettbewerbe, gibt es sozusagen gewisse Unternehmen, die sich hervortun und so ein bisschen aktive Stellung übernehmen, oder regeln die das über einen Branchenverband?
Größtenteils läuft das Ganze über die Branchenverbände VATM, Breko, Buglas, das sind so die drei großen in diesem Business, und die haben auch alle eine geringfügig unterschiedliche Ausrichtung, auch an den Wettbewerbern, die im Unternehmen sind. Der Buglas beispielsweise, Buglas steht für Bundesverband Glasfaser, heißt schon, das sind reine Glasfaserunternehmen, also beispielsweise die Mnet in München, die wirklich Glasfaseranschlüsse bis zum Haus legt, und gerade die und auch Breko-Unternehmen wollen verstärkt Glasfaser bis zum Haus legen. Man muss auch sagen, auf die nächsten 10, 20 Jahre gedacht, ist das auch wirklich die Zukunft? Da werden wir alle irgendwann ein Glasfaser bis zum Haus haben wollen. Und genau das wollen eben die Wettbewerber machen und nicht diesen Zwischenschritt mit dem VDSL Vectoring erst noch einschieben und da Geld investieren.
Und was meinst du denn, ist es jetzt technologisch sinnvoll, sozusagen in eine alte Technik zu investieren, oder muss man eigentlich jetzt sofort diesen Umstieg auf Glasfaser wagen und diese VDSL-Technik sein lassen?
Ich glaube, die Antwort habe ich im Podcast hier schon häufiger gegeben. Die Antwort ist ein klassisches Jein. In meinen Augen müsste man wirklich einen Mischbetrieb machen in den Gebieten, in ländlichen Gebieten, wo man jetzt nicht bis morgen, übermorgen das Glasfaser hingelegt haben kann, einfach weil die Strecken zu weit sind, weil es zu teuer ist, das jetzt direkt zu erschließen. da kann man mit Sicherheit mit VDSL Vectoring arbeiten. Also sprich, da wird dann halt ein Glasfaser nur in Anführungszeichen bis zu einem grauen Kasten gelegt und von da aus geht es dann über Kupfer und VDSL weiter. Das ist günstiger, das ist schneller, als wirklich Glasfaser bis zum letzten Haus irgendwo im ländlichen Gebiet zu verlegen, und die Kunden dort bringen es auch erstmal weiter. Die haben nämlich oft heute nur LTE oder ganz, ganz langsames DSL. Im städtischen Gebiet muss ich echt sagen, finde ich es Holz in den Wald reinschieben. Gerade wenn ich hier mich in Berlin umschaue, sicher, wir haben hier auch Ortsteile, wo es nur schlechtes Internet gibt, was historische Gründe hat, Berlin mit der Teilung, und damals hat man dann Opal- und Heitersgebiete ausgebaut. Alles sehr technisch, alles sehr kompliziert. Dort kann man mit Sicherheit erstmal einen Zwischenschritt machen, dass man schnelles Internet kriegt. Aber in Gebieten, wo jetzt schon eine Vodafone-Kabel Deutschland oder Unity Media 100 oder 200 Mbit-Anschlüsse anbietet, oder wo schon Glasfaserunternehmen wie in Köln und München wirklich auch Glasfaser bis zum Haus gelegt haben, dort jetzt nochmal ins Kupfer Geld reinzuschieben, finde ich hanebüchen, das Geld wäre im ländlichen Bereich viel besser auf.
Die Entscheidung, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist nämlich ganz final. Wann wird es dann vielleicht jetzt final entschieden und wie ist der Ausblick für die Zukunft? Was können wir vielleicht 2016 erwarten in dem Bereich?
2016 können wir auf jeden Fall eine Entscheidung erwarten. Also was die Bundesnetzagentur jetzt gemacht hat, ist einen sogenannten Konsultationsentwurf vorgelegt. Das ist die erste Entscheidung der Beschlusskammer von der Bundesnetzagentur. Und die kann jetzt wieder kommentiert werden. Sprich, jetzt geht das eigentlich alles von vorne los. Nur haben die Unternehmen, die am Markt beteiligt sind, jetzt schon eine Ahnung, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Und das erste Feedback, was ich im November nach dieser Entscheidung aus dem Markt bekommen habe, war eigentlich, keiner ist zufrieden. Die Telekom hat gejammert, weil sie kein exklusives Monopol bekommen hat.
Ich glaube, Thorsten, an der Stelle auf jeden Fall gerne den Artikel verlinken. Der ist nämlich sehr schön detailreich.
Genau, das mache ich. Die Telekom hat kein exklusives Monopol bekommen, weil nämlich die Wettbewerber in den Gebieten, in denen sie stark sind, in denen sie schon das Umland sehr stark erschlossen haben, dort dürfen die Wettbewerber nämlich den Nahbereich ausbauen nach Vorstellung der Bundesnetzagentur. Die Wettbewerber wiederum sagen natürlich, das ist uns zu wenig, wir wollen mehr ausbauen. Also das ganze Ding ist noch nicht durch. Das kann jetzt bis Januar kommentiert werden. Könnt ihr übrigens, wenn ihr wirklich im Thema seid und interessiert seid, könnt sogar ihr das kommentieren bei der Bundesnetzagentur. Das heißt offiziell interessierte Kreise, die das kommentieren dürfen. Das läuft bis Mitte Januar, dann wird das ausgewertet, dann gibt es einen zweiten Konsultationsentwurf, dann geht das Ganze zur EU etc. pp. Vielleicht gibt es noch eine Klage dagegen. Also lass uns mal im Sommer wieder zusammensetzen und dann erzähle ich dir, wie es am Ende ausgegangen ist. Also es wird einfach mal ein bisschen dauern. Beim Vectoring 1 Entwurf vor 2 Jahren war es so, dass sich nach dem ersten Entwurf nochmal eine ganze Menge getan hat. Da ist eine unglaubliche Lobbyarbeit im Hintergrund gelaufen und am Ende waren die Wettbewerber zufrieden und loben die Bundesnetzagentur bis heute für die ausgewogene Entscheidung, die man damals getroffen hat. Ist im Interesse aller, glaube ich, dass dieses Mal auch noch passiert. Ich muss als externer Beobachter sagen, ganz ausgewogen finde ich die Entscheidung auch nicht, aber es hätte auch schlimmer. So, im zweiten Thema gehe ich dir jetzt aber mal auf die Nerven. Du hast dich auch in den letzten Wochen ein bisschen mit Regulierungsthemen beschäftigt, mit einem ganz besonders, das heißt Routerzwang. Was ist denn da passiert?
Also es gab jetzt eine Entscheidung vor einiger Zeit. Also die Abschaffung des Routerzwangs wurde sozusagen vom Bundestag am 5. November beschlossen. Da war sozusagen dann das erstmals klar, dass es dann doch in diese Richtung geht und der Routerzwang abschaffen wohl kommt.
Moment, was heißt das eigentlich, Routerzwang abschaffen? Ich konnte bisher an meinem DSL-Anschluss nicht jeden Router dran packen.
Genau, also der Anbieter konnte sozusagen in erster Linie erstmal vorschreiben, welchen Router du verwenden solltest und war eben nicht gezwungen, sozusagen dir Zugangsdaten auszuhändigen, mit denen du sozusagen einen Drittrouter betreiben kannst. Also ganz klassisch betrifft das natürlich auch eher vielleicht auch die Kunden von Glasfaser und Kabelanschlüssen. Bei DSL ist es ja eigentlich auch schon im Vorfeld so gewesen, dass bei relativ vielen Anbietern es möglich war, sozusagen mit Fremdroutern zu arbeiten. Aber dieser Zwang sozusagen war halt in erster Linie schon gegeben, dass die Anbieter durchaus vorschreiben konnten, welche Router sozusagen zu verwenden ist.
Okay, und vielleicht nochmal für diejenigen, die sich da nicht so auskennen, warum sollte man den Router aus deiner Sicht austauschen können?
Naja, es gibt vielleicht mehrere Gründe. Zum einen lässt sich natürlich vielleicht nicht alle Features nutzen, die man vielleicht nutzen möchte, und gewissermaßen haben natürlich Router auch mal eine große Beschränkung. Vielleicht ist einem der Router auch nicht so sicher oder so. Es gab in der letzten Jahren durchaus auch Fälle, in denen sozusagen Router von Providern betroffen waren von Sicherheitslücken und so weiter. Von daher sagen der ein oder andere Kunde sich vielleicht auch, ja gut, da update ich vielleicht lieber meinen Drittrouter sozusagen und habe da vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit, weil ich das einfach selber managen kann und nicht darauf angewiesen bin, dass der Routerhersteller sozusagen für den Provider irgendwelche Patches zur Verfügung stellt.
Ich glaube, teilweise war es auch noch so, dass die Kabelanbieter beispielsweise dem Kunden erstmal nur ein ganz billiges Modem hingestellt haben und wenn ich was Besseres haben wollte oder WLAN haben wollte, haben sie nochmal zusätzlich die Hand aufgehalten, richtig?
Genau, diese Mietrouter-Geschichte gibt es natürlich auch, dieser Kostenaspekt sozusagen in diesem Sinne ist natürlich da auch nicht ganz unbeteiligt in dieser Diskussion, stimmt.
Ja. Okay, und das hat sich jetzt geändert, das heißt, ich kann jetzt einen anderen Router einfach an meinen Anschluss dran machen.
Ja, also es musste erst nur vom Bundesrat durchgewunken werden, das war Ende November fand das eben statt, dass sozusagen das endlich mal final auch abgewunken wurde, also es ist jetzt eigentlich sehr gesetzesreif, es dauert aber nur 6 Monate plus x, bis sozusagen das Ganze auch in Kraft tritt, also sozusagen diese Zeit wird jetzt auch eingeräumt vom Gesetzgeber, dass die Routerhersteller, dass sich die Marktteilnehmer, also die Provider, einfach darauf einstellen können auf diese Änderung, ja.
Okay, und lange genug Zeit hatten Sie ja, weil ich erinnere mich, dass ich über das Thema auch schon vor 1 oder 2 Jahren geschrieben habe. Da war das schon in der Diskussion. Plus X heißt, Herr Gauck muss jetzt seine Unterschrift darunter setzen als Bundespräsident unter das Gesetz und dann kommt eben diese 6-Monats-Frist und dann kann ich zu Hause mein Kabelmodem wegschmeißen und ein anderes dran packen. Das funktioniert dann.
Also wir haben von allen großen Routerherstellern, von den ganzen Providern und Statements eingeholt. Da sind ja auch sehr detailgenau vorgegangen, beziehungsweise haben sehr genau nachgefragt, eben wie das ablaufen soll, dieser Prozess. Manche äußern sich dann nicht sehr konkret, andere sind da schon ein bisschen konkreter. Die ganzen Statements haben wir eben auch zusammengefasst auf den jeweiligen Seiten in den Shownotes verlinkt. Also es betrifft sowohl die DSL-Betreiber, es betrifft sowohl die Kabelnetzbetreiber und eben auch die Glasfaseranschlüsse. Wie sozusagen die realistische Umsetzung jetzt genau aussieht, da müssen wir uns wahrscheinlich einfach nochmal genauer in den nächsten Monaten mit beschäftigen, weil das Thema eben von noch nicht allen so angegangen wird und vielleicht auch sogar ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Also sind sozusagen die konkreten Antworten bleiben eher derzeit noch aus.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, betrifft das Gesetz explizit erstmal nur Neuverträge. Das heißt, Bestandskunden wäre höchstens eine Kulanzlösung des Anbieters.
Genau, also so lässt sich das aus dem Gesetz rauslesen. Ich habe da mal was vorbereitet, greife jetzt erstmal zu meinem schlauen Zettel, hoffe, dass ich ihn direkt auf Anhieb finde. Also zwar gibt es zum einen so ein bisschen diesen Passus in dem ganzen neuen Gesetzentwurf, dass zum Beispiel bei der Auftragsbestätigung so der Kunde sozusagen mitgeteilt bekommen soll, dass er eben die Möglichkeit hat, hier einen Wunschrouter einzusetzen. Andererseits gibt es wiederum einen anderen Passus, wo eben halt gesagt wird, zusammen mit der Auftragsbestätigung, mit dem Vertragsschluss, eben hat er die Möglichkeit, auf seinen eigenen Wunschrouter umzusteigen. Und die Kulanzlösung dürfte eben dann darstellen, dass sich wahrscheinlich die meisten Provider doch dazu runterlassen oder es okay geben, dass auch Bestandskunden diese Funktion nutzen können.
Ja, sind wir mal gespannt. Also wir fassen mal allein aus diesem Podcast jetzt zusammen. Es wird sich im kommenden Jahr da auch noch eine Menge für uns beide tun, worüber wir schreiben werden.
Ich denke auch, also ich denke mal, das letzte Wort ist dann noch nicht gesprochen und es gibt sicher auch bei den anderen Anbietern sozusagen, gibt es immer noch ein bisschen Detailfragen zu klären und da werden wir auf jeden Fall dranbleiben.
In diesem Fall bist du zumindest schon einen Schritt weiter. Bei dir ist schon der Bundesrat durch. Bei mir arbeitet noch die Lobby in meinem Thema.
Hallo liebe Hörer, hier meldet sich nochmal der Daniel. Wir haben in der Zwischenzeit ein Statement vom Bundeswirtschaftsministerium bekommen, das doch mal ein bisschen mehr Klarheit in das Ganze reinbringt, wie es mit dem Routerzwang bestellt ist bei Neu- und Bestandskunden. Und da möchte ich euch mal kurz einige Statements vorlesen, die uns eben gegeben wurden zu dieser konkreten Anfrage. Wie es denn jetzt ausschaut, ob eben Neu- oder Bestandskunden das Ganze betrifft. Hören wir einfach mal, was das Bundeswirtschaftsministerium zu sagen hat zu dem Thema. Mit Inkrafttreten dieser Neuregelung, voraussichtlich Mitte 2016, dürfen keine vertraglichen Regelungen mehr getroffen werden, mit denen TK-Anbietern ihren Kunden einen bestimmten Router vorschreiben. Kunden, die ein Endgerät nach ihrer Wahl in Gebrauch nehmen wollen, erhalten die Möglichkeit dazu. Anbieter müssen die erforderlichen Zugangsdaten bei Vertragsschluss zur Verfügung stellen. Das betrifft Neuverträge wie auch Verlängerungen von Altverträgen. Also hier sieht er schon so ein bisschen, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Es gibt also sozusagen auch die Möglichkeit für Bestandskunden davon zu profitieren, wenn man eben sozusagen es eine Verlängerung von einem Altvertrag ist. Also es ist nicht ganz so einfach dann tatsächlich als Bestandskunde davon zu profitieren. Allerdings gibt es dann noch einen weiteren Passus, da möchte ich ganz gerne noch drauf eingehen. Daneben regelt der Gesetzentwurf zur Abschaffung des Routerzwangs für alle Verträge, neu
und Bestandskunden, dass der Zugang zum Internet als passiver Netzabschlusspunkt ausgestaltet werden muss, also nicht beispielsweise, indem ein Router gelegt werden darf. Diese Regelung berührt dabei jedoch nicht die Wirksamkeit bestehender vertraglicher Regelungen. Also wie gesagt, ihr merkt schon, das ist sehr komplex und ich hoffe, euch hat dieser Input einfach ein bisschen weitergeholfen bei der Klärung der Frage, bin ich jetzt tatsächlich von dieser Routerfreiheit sozusagen betroffen oder nicht? Und jetzt geht's wieder zurück zum gewohnten Podcast, zurück in die Vergangenheit sozusagen. Viel Spaß.
Ich bin sehr gespannt, was uns da im kommenden Jahr erwartet. Was uns im kommenden Jahr erwartet, wollen wir auch in der nächsten Ausgabe ein bisschen beleuchten, Ausblick aufs 2016 so ein bisschen geben. Feedback zu diesem Podcast, podcast@teltarif.de gerne. Und ich übergebe mal wieder an den eigentlichen Moderator.
Okay, vielen Dank. Super gemacht auf jeden Fall. Sehr schöner Job. Und ich bedanke mich auch fürs Zuhören und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Gerne wieder in 14 Tagen reinhören hier. Und schon mal eine schöne Weihnachtszeit, würde ich sagen, an der Stelle.
Ja, dem schließe ich mich an. Schöne Weihnachten und ja, kommt gut rüber.
Bleibt uns gewogen. Bis bald. Ciao.
Ciao.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.